Morgen, Felix.
Hi, Tobi und hallo, Thomas.
Hallo.
Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es um die Versorgung von Schwerstverletzten.
RTW 83.1, RTW 83.1, Sie fahren zum Sturz aus großer Höhe. Sturz über 3 Meter, männlich circa 30 Jahre, in die Schöne Straße 53. Ja, Sie fahren in die Gerne Straße 35, Gerne Straße 35, in dem dortigen Stadion. Sie werden empfangen, weiblich 21 Jahre. Sie wurde vom Pferd geschleudert. Sie ist nicht bei Bewusstsein. Kommen. Für Sie geht es in die Hauptstraße Ecke Schnelle Straße. Dort wurde ein Motorradfahrer von einem PKW erfasst.
Ja, hi. Wir kommen jetzt gleich zu euch in die Klinik mit einer Frau Schenker, weiblich 65 Jahre alt. Sie saß auf dem Fahrrad und wurde vom Bus angefahren, war initial bewusstlos. Jetzt ist sie intubiert und wird beatmet. Wir haben Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirntrauma, HWS-Trauma, BWS-Trauma, Rippenserienfraktur rechts hat sie, Oberschenkelfraktur rechts, Verdacht auf Sprunggelenksfraktur oder Dislokation, kann ich nicht genau sagen, auf der linken Seite und Eintreffzeit ist ca. um 16:30.
So, schön, dass ihr alle da seid. Und wir sind heute nicht alleine, Tobi. Du hast von dir heute jemanden mitgebracht.
Genau, den habe ich mal wieder organisiert. Ja. Thomas ist dabei.
Ja, hallo. Thomas. Vielen Dank für die Einladung.
Thomas, kannst du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, ich bin Thomas. Ich bin Unfallchirurg und seit ungefähr 5 Jahren jetzt im Beruf tätig und arbeite in einer Berliner Klinik.
Okay, das heißt, Orthopädie und Unfallchirurgie ist das bei dir?
Genau, das ist ja seit einigen Jahren der gleiche Facharzt sozusagen. Früher waren das ja getrennte Fachdisziplinen. Jetzt ist das seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so ist es ein Facharzt. Also Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie.
Das ist gar nicht mehr, das kann man auch gar nicht mehr getrennt studieren. Also quasi Facharzt, Orthopädie gibt es gar nicht mehr als einzelstelligen Facharzt.
Nee, gibt es nicht mehr als einzelstelligen Facharzt. Es gibt dann noch so Zusatzbezeichnungen, spezielle Unfallchirurgie und spezielle Orthopädie, die kann man noch zusätzlich machen. Aber das sind sozusagen dann, ist noch on top.
Bist du schon Facharzt?
Nee, ich brauche noch ein gutes Jahr.
Ein gutes Jahr bis zum Facharzt noch. Aber hoffentlich kannst du uns trotzdem vielleicht die eine oder andere Frage beantworten.
Mal gucken.
Zweifel kann Felix ja schneiden. Und jetzt muss man ja sagen, hast du mich angesprochen, dass du eigentlich Bock hast, noch mit uns aufzunehmen?
Ja.
Warum sagst du in deiner eh schon sehr begrenzten Freizeit, ich setze mich mit den beiden Deppen dahin und nehme mit denen auf?
Ja, weil ich mir eine große Podcaster-Karriere natürlich verspreche.
Ja, weil man als Arzt einfach wahnsinnig wenig verdient.
Genau, weil man als Arzt so wenig verdient und dann kann man mit so einer Podcast-Geschichte, man kennt das ja von diesen berühmten Podcasts mit Olli Schulz und so, da kann man, glaube ich, viel Geld verdienen. Ja. Nein, Quatsch, also Spaß beiseite. Ich finde, das ist immer ist eine gute Möglichkeit, Leuten, die fachfremd oder auch fachnah sind, Themen näher zu bringen. Und da ich auch viel selber in der Lehre und der Studentenausbildung tätig bin, liegt mir das irgendwie nah und ich mache das gerne.
Voll cool. Also da freue ich mich drüber, dass wir auch wieder jemanden fachspezifisch dabei haben, der uns so ein bisschen in das Thema einführt. Jetzt hatten wir ja vorhin diese Funksprüche gehört.
Ja, richtig. Ihr beide kommt ja aus dem klinischen Alltag. Deswegen wird die Podcast-Folge heute hauptsächlich im klinischen Sinne stattfinden. Und wir stellen die Präklinik ein bisschen hinten an. Macht aber nichts, denn wir werden für alle Prekliniker, Ersthelfer, Patienten und so weiter ein paar Fragen beantworten. Wie zum Beispiel, wie geht es denn eigentlich weiter mit dem schwerstverletzten Patienten, wenn wir ihn in der Klinik abgegeben haben, also im Schockraum? Was ist überhaupt ein Schockraum? Und wer wartet da eigentlich auf uns? Wie sollten wir die Patienten vorbereiten und so weiter? Und da die Folge ja nun so klinisch sein wird, werde ich hier gleich auch noch eine kleine präklinische Einführung machen, weil jeder Einsatz, der mit Schwerstverletzten zu tun hat, fängt ja meistens in der Präklinik an. Es ist ungewöhnlich, dass der Patient, weiß ich jetzt nicht, mit dem Auto in den Schockraum reingefahren kommt oder so. Aber es gibt bestimmt auch solche Fälle, oder? Die so schwerstverletzt zu euch in die Klinik kommen? Hattet ihr sowas schon mal?
Ja.
Also die meisten Sachen passieren ja zwar draußen, also außerhalb der Klinik, aber nicht jeder Schwerstverletzte kommt ja mit dem Rettungswagen zu euch in die Klinik.
Ja, und dann gibt es ja noch die Fälle, die quasi in der Klinik schwerstverletzt werden. Nehmen wir Springer vom Dach zum Beispiel.
Ja. Ne? Wir haben ja vorhin schon ein paar Funkrufe als Beispiel für potenziell schwerverletzte Patienten gehört, wie zum Beispiel jetzt schwere Verkehrsunfälle, Stürze aus großer Höhe, Treppenstürze, Patienten, die vom Pferd gegen die Bande geschleudert werden. Und egal, ob die Patienten danach bei vollem Bewusstsein sind und gegebenenfalls auch noch durch die Gegend laufen oder ob sie bewusstlos sind, sie werden nach einem bestimmten Algorithmus vom Rettungsdienst versorgt. Und diese zügige Versorgung zielt darauf ab, den Patienten so schnell wie möglich und so gut versorgt wie möglich in die Klinik zu transportieren, denn die Schwerstverletztenversorgung ist und bleibt ein zeitkritisches Unterfangen. Uns bleiben vom Unfallzeitpunkt bis zur Übergabe in den Schockraum ungefähr einem Zeitfenster von 60 Minuten, je schneller, desto besser. Wow, 60 Minuten, das ist so viel Zeit, sollte man meinen. Allerdings kann man für den Weg zum Einsatzort und von dort in die Klinik schon mal gut 20 bis 30 Minuten abziehen. Dann gibt es einige Patienten, die müssen erst noch davon überzeugt werden, dass sie überhaupt schwerstverletzt sind. Die sind so unter Aufregung und so unter Adrenalin, dass sie gar nicht merken, dass zum Beispiel ihr Bein nach hinten wegsteht. Andere Patienten müssen erst aufwendig technisch gerettet werden, zum Beispiel durch die Feuerwehr, die den Patienten aus dem Auto rausschneiden muss. Kritische Patienten müssen gegebenenfalls vor Ort noch antherapiert werden und dann sind 60 Minuten auch ganz schnell mal vorbei. Es ist also richtig wichtig, dass wir uns beeilen, weil ich habe auch gelesen, ihr wollt die Patienten so um ca. 90 Minuten nach dem Unfall im OP stabilisieren.
Ja, das hängt ja immer ein bisschen von dem Verletzungsmuster dann im Endeffekt ab. Grundsätzlich ist natürlich erstmal je schneller, desto besser. Und wenn man sich sozusagen die Grundregeln von so einer Schwerstverletztenversorgung in der Klinik anguckt, dann ist immer so die oberste Maxime, dass man sozusagen keine Zeit durch unnötige Dinge verlieren soll. Und das gilt ja auch für die Präklinik.
Ja, genau. Bei uns an der Einsatzstelle geht es ja eigentlich auch darum, nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Aber wir müssen den Patienten ja trotzdem versorgen. Atmung und Kreislauf müssen ja dauerhaft erhalten bleiben. Die Patienten werden standardmäßig von uns achsengerecht auf eine Vakuummatratze gelagert. Sie kriegen zwei großlumige Zugänge, kriegen Infusionstherapie, bekommen Sauerstoff und werden engmaschig gemonitort, damit wir dauerhaft wissen, wie ist der Blutdruck, wie ist die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung und so weiter. Wenn sie bei Bewusstsein sind, dann unterhalten wir uns natürlich auch mit denen und erzählen denen schon mal, was gleich im Schockraum passieren wird, dass da sehr viele Menschen sind, die sich dann um sie kümmern werden. Und das zielt ja gleichzeitig auch darauf ab, dass wir gucken, ob der neurologische Status sich hier verändert. Ich habe hier auch nochmal einen ganz spannenden Fakt rausgefunden, um so ein bisschen nochmal das Zeitkritische in den Vordergrund zu bringen. Die Sterblichkeitsrate von Patienten mit schwersten abdominellen Traumata oder Blutungen, die steigt pro Minute um 3%. Das heißt, da müssen wir uns richtig beeilen. Eine Minute um 3%. Wenn wir Verdacht haben auf ein abdominelles Trauma, müssen wir uns ordentlich ranhalten. Weil wir können ja auch die Blutung, wenn sie im Bauchraum stattfindet, nicht stoppen von außen. Und wenn man halt den Verdacht hat, dass da irgendwo im Körper was blutet oder eine Sache hat, die man vor Ort nicht lösen kann und dieser Patient wird wahrscheinlich daran versterben, dann fahre ich auch ohne Notarzt oder ohne Notärztin ins Krankenhaus, wenn wir entscheiden, dass wir einfach viel schneller da sind als die Notärzte oder Notärztinnen, die noch 20 Minuten vielleicht bis zur Einsatzstelle brauchen. Wir haben den Patienten soweit gut versorgt. Der ist eingepackt, der hat seine Zugänge bekommen und wir sind jetzt bereit loszufahren in die Klinik, um dort die Übergabe im Schockraum zu machen. Dann seid uns bitte nicht böse, dass wir ohne Notarzt gekommen sind und dass wir dies nicht haben, dass wir das nicht haben und vielleicht auch noch einige Antworten auf Fragen nicht haben. Aber wir wollten halt einfach dann so schnell wie möglich zu euch in die Klinik kommen, denn ihr seid ja letzten Endes die maximal versorgende Kraft.
Und für alle, die jetzt der Meinung sind, eigenständig Entscheidungen treffen, invasive Maßnahmen einen Zugang legen, das dürft ihr doch alles gar nicht ohne Notarzt. Die verweise ich jetzt nochmal ganz klar auf den Paragraph 4 im Notfallsanitätergesetz, im NotsanG. Da steht nämlich nochmal ganz klar geschrieben, was wir eigentlich alles dürfen.
Ich glaube auch, das hatten wir ja mit Klaas schon mal besprochen, dass dieser Gedanke, ein Notfallsanitäter vor Ort ist nur Notfallsanitäter und nicht Notarzt, immer noch in den Köpfen des Schockraumteams ist. Und manchmal vergessen wird, dass die Notfallsanitäter ja auch super gut ausgebildet sind und es Sinn macht, teilweise auch nicht auf den Notarzt zu warten, sondern die Klinik anzufahren. Ich glaube, Stichwort ist hier nicht Stay and Play, sondern Load and Go. Und Transportpriorität ist, glaube ich, auch immer so ein Stichwort, was da fällt, wenn es darum geht, dass man irgendwie vor Ort erkennt, der Patient, dem kann ich jetzt hier draußen nicht helfen, sondern wer helfen kann, ist in dem Fall Thomas.
Ja.
Ja, das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab. Also gewisse Sachen sollte man präklinisch schon so kontrollieren, dass der Transport in die Klinik schon nicht im Fiasko endet. Aber an sich finde ich es persönlich auch gar nicht verwerflich, wenn da jetzt jemand mir die Übergabe macht im Schockraum, der nicht Arzt ist, sondern was auch immer. Weil das im Endeffekt, solange die Übergabe vernünftig ist und man gut versteht, was der andere gemacht hat und warum er es gemacht hat und der Patient vernünftig versorgt ist, ist das egal, ob das ein Arzt oder Notfallsanitäter oder Rettungsassistent oder was auch immer ist.
Was würdest du denn gerne so in so einer vernünftigen Übergabe hören?
Ja, einmal den Traumamechanismus. Dann gehört immer, finde ich, dazu, was schon mit dem Patienten gemacht worden ist, wie man ihn schon versorgt hat, was man detektiert hat an möglichen Verletzungs- oder Unfallfolgen und dann so die klassischen Sachen wie Allergien, Medikamenteneinnahme, Vorerkrankungen, ja, Alter und Geschlecht sowieso natürlich. Also einmal kompakt zusammengefasst und dann gibt es natürlich gewisse Standards, an die man sich hält. Da kommen wir, glaube ich, gleich dann zum Thema ETLS. Woran man sich da orientiert. Und das sollte auch in der Übergabe sich widerspiegeln.
Ja, jetzt nochmal an alle Kollegen da draußen so ein paar grundlegende Gedanken, die man sich ja einfach mal fragen sollte in einer zügigen Anamnese. Wie du schon gesagt hattest, was für Allergien hat der Patient? Welche Medikamente nimmt er ein? Was hat er denn für Vorerkrankungen? Denn es kann ja sein, dass der Patient innerhalb der Versorgung eintrübt und vielleicht bewusstlos wird. Und wir sind dann die letzten Leute, die vor Ort noch mit ihm gesprochen haben und wissen also quasi nur über diese primäre Anamnese etwas über den Patienten. Vielleicht haben wir noch vor Ort Zeugen, wo man die Telefonnummer aufschreiben kann, dass der Arzt im Krankenhaus nochmal den Unfallmechanismus erfragen kann und den dann vielleicht viel besser versteht als von uns. Obwohl ich sagen muss, seitdem wir die Tablets haben und alles fotografieren können, ist das mit der Übergabe in der Klinik auch leichter, weil der Arzt einfach direkt ein Bild von dem Unfall vor Augen hat. Dann gibt es vielleicht Telefonnummern von Angehörigen, die man danach nochmal anrufen kann, für die Fragen, ja, was hat er denn jetzt eigentlich für Vorerkrankungen oder wer ist denn der Patient eigentlich? Das weiß man ja manchmal auch gar nicht so genau, wenn er zum Beispiel bewusstlos ist oder kein Portemonnaie dabei hat. Also Telefonnummern von Zeugen, von Angehörigen sind super wichtig. Dann eine andere Frage, die man sich noch stellen kann, wie komme ich denn jetzt hier eigentlich weg? Brauche ich vielleicht die Luftrettung dafür? Ist es vielleicht eine gute Idee, frühzeitig die Luftrettung zu alarmieren? Was ist meine Transportstrategie? Und natürlich die standardisierte Voranmeldung, damit Tobi im Schockraum oder generell das Krankenhaus, dass die Rettungsstelle weiß, dass wir kommen. Vielleicht muss man ja auch den Schockraumalarm auslösen. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Schockraum?
Ja, ein Schockraum ist im Prinzip eine Umgebung, sage ich mal, in einer Notaufnahme, in der man Akutversorgung von Patienten machen kann. Das ist jetzt gar nicht nur bezogen auf Patienten mit Unfällen, sondern auch können auch internistische Patienten sein, die akut vital bedroht sind oder wo eine akute vitale Bedrohung im Raum steht. Und da hat man einfach ein Setting, wo man sozusagen alles Notwendige für die primäre Versorgung zur Verfügung hat, um den Patienten zunächst mal so weit zu stabilisieren, dass man sich dann überlegen kann, was man weiter mit ihm macht.
Das heißt, Felix ruft bei mir an, auf dem roten Telefon, erzählt mir dann so, naja, was kommt da eigentlich? Dann haben wir so ein paar Fragen, die wir abarbeiten und daraus ergibt sich dann letztendlich die Indikationsstellung für den Schockraum.
Genau, also im Endeffekt, wenn man jetzt sagt, man spricht von einem verunfallten Patienten, dann gibt es gewisse Kriterien, die dann sozusagen einem den Hinweis geben, ob man den Patienten im Schockraum erst versorgen sollte oder nicht. Und das orientiert sich im Endeffekt daran, ob der Patient akut vital bedroht ist. Also einer, der auf die Hand gefallen ist, der kommt sicherlich nicht in den Schockraum, es sei denn, er ist aus 3 Metern auf die Hand gefallen. Aber jemand, der einen Autounfall mit 60 km/h hat, auch wenn es dem total gut geht und jetzt Felix keine Unfallfolgen feststellen konnte im Rahmen seiner Erstversorgung, würde der trotzdem in den Schockraum kommen, weil das Trauma-Load oder der Traumamechanismus so hochgradig ist, dass man sagen würde, da kann eine vitale Bedrohung entstanden sein.
Wenn ich mich richtig erinnere und ich denke mal zurück an meine Ausbildung, an meine Weiterbildung, ist schon ein paar Tage her, dann meine ich, wäre die Definition für Polytrauma und verbessere mich, wenn ich falsch liege, Thomas, dass ein oder mehrere Verletzungen entweder, also dass es eine Mehrfachverletzung gibt und dass eine oder mehrere oder die Kombination aus allen potenziell lebensbedrohlich sind.
Genau. Eine Mehrfachverletzung, die entweder in ihrer Summe oder von der eine alleine schon lebensbedrohlich ist.
Ja. Das habe ich genauso genau gesagt, so aber vielen ja. Dank, dass du das nochmal wiederholt hast.
Ja, das stimmt, hast du
das
genau.
Das heißt, wenn er gleichzeitig eine Fingerfraktur und eine Beckenfraktur hat, ist er ein Polytrauma.
Ja. Aha, weil die Beckenfraktur potenziell lebensbedrohlich ist.
So.
Zum Beispiel, wenn das jetzt so eine Art von Beckenfraktur ist, dann ja.
Und wenn er jetzt einfach nur eine Beckenfraktur hat, dann ist er per Definition kein Polytrauma.
An sich nicht, also jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Aber es gibt da noch andere Definitionen, die sich an so Traumascores orientieren, also am ISS. Das ist der Injury Severity Score. Und daran orientiert könnte es dann zum Beispiel wieder ein Polytrauma sein. Und im Endeffekt kommt ja eine Beckenverletzung eigentlich nie alleine.
Ja, das stimmt.
Genau.
Ja.
Wobei ich immer denke, bei den Scores, es gibt ja den ISS, dann gibt es den NISS, dann gibt es den TRIS, dann gibt es den AISS, den AIS.
Gesundheit.
Danke. Hast du die alle im Kopf? Also
nee. Ganz ehrlich, habe ich nicht alle im Kopf. Wird in jeder Klinik so ein bisschen mit dem gearbeitet, denke ich, was da halt der Standard ist. Und bei uns wird mit dem ISS gearbeitet.
Kannst du ganz kurz, also in ganz kurzen Worten den ISS erklären?
den ISS. Ja, das ist im Prinzip ist das eine Aufschlüsselung der einzelnen Körperregionen und dann kriegt man unterschiedlich viele Punkte, je schwerer die Verletzung ist und dann werden diese Verletzungen, werden diesen Verletzungen Punkte zugeteilt und diese Punkte werden dann quadriert und addiert und daraus ergibt sich dann im Endeffekt eine Gesamtpunktzahl.
Genau, also so hatte ich es auch im Kopf, also zumindest hätte ich so ähnlich abrufen können. Wirklich! Zumindest Quadration.
Sollen wir mal kurz gucken, ob das genauso stimmt jetzt auch. Aber ja,
ich hab's hier offen.
So viel dazu, du hattest es im Kopf.
Ja, danke für eure Unterstützung. Dann denke ich mir, als ich das erste Mal in ISS gelesen habe, dachte ich mir, okay, allein, bis ich den ausgerechnet habe im Schockraum, bräuchte ich ja schon 10 Minuten und eigentlich einen Taschenrechner. Jetzt gibt es ja sehr viele Kliniken, wie du schon sagtest, jede Klinik handhabt das so ein bisschen auch für sich irgendwie selbst und hat auch, aber natürlich sind die auch standardisierte Verfahren, die da genutzt werden. Und kann es sein, dass wir oder dass ich in meiner Klinik oder du in deiner Klinik ein Polytrauma werten würde als Polytrauma und in einer anderen Klinik nicht?
Ja, kann theoretisch passieren. Das ist ja, hängt ja im Endeffekt dann davon ab, was derjenige, der darüber entscheidet, ob das Ganze jetzt als Schockraumversorgung ausgelöst wird. Das heißt, es kann ja theoretisch ein Arzt in einer anderen Klinik sagen, Sturz aus 3 Metern, mache ich keine Schockraumversorgung draus, versorge ich alleine so wie auch immer. Und ich könnte sagen, ich will das aber im Schockraum versorgt haben. Von daher kann das passieren. Aber ein Polytrauma ist ja erstmal ein festgelegter Begriff in dem Sinne, ne? Der bestimmten Definitionen folgt. Und dementsprechend kann man nicht sagen, in der einen Klinik ist es ein Polytrauma, in der anderen Klinik ist es kein Polytrauma. Ne? Also einer mit einer Beckenfraktur und einer anderen Mehrfachverletzung, die potenziell lebensbedrohlich ist, ist erstmal ein Polytrauma.
Ich wollte gerade sagen, wenn er irgendwo runterfällt, dann gehen wir ja sowieso erstmal von einer Wirbelsäulenverletzung aus und gegebenenfalls von einem Beckentrauma und einem HWS-Trauma und damit ist es ja eh schon ein Polytrauma.
Ja, genau. Also da muss man jetzt sagen, dann ist es kein Polytrauma, weil man kann auch einen Autounfall mit 100 km/h haben und sich nichts tun. Dann wird man sozusagen als über den Schockraum abgeklärt als Patient, aber man hat ja dann kein Polytrauma erlitten, weil man hat im Endeffekt, was weiß ich, eine Prellung.
Ja gut, das kann man ja vor Ort.
Aber genau, so erstmal ist genau es geht ja bei der Schockraumversorgung erstmal darum, dass der Verdacht besteht, dass es sich um einen polytraumatisierten Patienten handeln kann.
Genau, das ist ja das, was die S3-Leitlinie für Schwerstverletzte quasi auch nennt. Und ja, da kannst du ruhig den Zettel in die Hand nehmen, das ist okay.
Interessant, was hier so drin steht.
Da spricht man immer von dem Schockraumteam und gar nicht immer von dem Schwerstverletzten, sondern wann wird das Schockraumteam ausgelöst? Und kannst du uns mal so 2, 3 Gründe, also Fälle nennen, wo man den Schockraum alarmieren würde, trotz dessen der Patient unklar polytraumatisiert ist?
Ja, also so Faustregel sind immer alle Stürze aus 3 Metern oder höher oder entsprechende Stürze eine Treppe herunter. Also wenn die Treppe 10 Stufen hatte oder so, dann entspricht das ja auch 3 Metern. Das wäre dann auch ein Grund, warum man sagen würde, man sollte diesen Voralarm auslösen. Autounfälle mit vollständiger Airbag-Auslösung beziehungsweise mit einem Delta, sprich also einer Abbremsgeschwindigkeit, wie man auch immer das nennen will, größer 30 km/h, ne? Also mit 50 in die Leitplanke oder...
Weil die Leitplanke nicht wegfahren kann, meinst du?
Genau. Oder wenn 2 PKWs frontal zusammenstoßen, 20 km/h gegen 20 km/h, haben wir auch 40 km/h.
Das habe ich, das erinnere mich dran. Damals in der Schule, 2 Züge fahren aufeinander zu, eine mit 40, eine mit 100. Und wann treffen die sich? Das weiß ich bis heute noch nicht so genau.
aber du weißt, was passiert, wenn die sich treffen.
Ich habe mich immer gefragt, warum fahren die auf einer Schiene? Was ist das für eine Sinnlosigkeit?
Und das war der Moment, wo du gesagt hast, du wirst Notfallpfleger.
Genau, und nicht Mathematiker. Und auch nicht Lokführer. Muss ich immer damit rechnen, dass ich irgendwann so einen Zug auf mich zukommt. Nice.
Okay, gut. Und jetzt rufe ich halt in der Rettungsstelle an, bei dir auf dem roten Telefon. Und wer entscheidet denn jetzt eigentlich, ob der Schockraum ausgelöst wird, ob das Team kommen muss? Und was passiert genau? Wer erwartet uns denn eigentlich im Schockraum?
Das ist ganz einfach, ich.
Nur du, ja?
Thomas nickt. Nein, Thomas nickt nicht.
Tobi wünscht sich, dass er das immer entscheiden dürfte.
Nee, also ich schreibe alles auf und letztendlich gehe ich damit auch zu Thomas und sage, Thomas, pass auf, Felix hat gerade angerufen und hat uns das und das erzählt. Und dann, ja, Thomas, entscheidest du das?
Im Endeffekt ja. Also im Endeffekt entscheidet das derjenige, der im Schockraum das Management leitet, also der sogenannte Traumaleader. Und das ist bei uns in der Klinik der Unfallchirurg und somit ich. Es gibt es aber auch in anderen Kliniken, dass das die Anästhesie macht oder wie auch immer.
Und dann sagst du, ja, hier haben wir einen Fall vorliegen, da sollten wir das Schockraumteam alarmieren.
Genau.
Und was ist jetzt das Schockraumteam? Woraus besteht das? Wer kommt da alles?
Das ist wieder von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Also es gibt auch Kliniken, wo das Schockraumteam nur aus einem Arzt und einer Pflegekraft besteht.
Das ist ein sehr kleines Team.
Das ist ein sehr kleines Team, ist aber in kleineren Krankenhäusern durchaus möglich.
Das ist Schockraumduo.
Ja. Das nennt man dann Einhelfermethode.
Wirklich?
Ja, das gibt's. Das ist sozusagen auch das, was in den USA die Basis von ATLS ist diese Idee.
Also so fühle ich mich tagtäglich mit der Einhelfermethode.
Ja.
Wobei ein Helfer, kein Arzt, eine Schwester.
Ich wünschte manchmal, mir würde jemand helfen.
Wünsche dich auch.
Nee, also Quatsch, gibt es ganz verschiedene Teamgrößen. Das orientiert sich immer so ein bisschen an der Größe der Klinik und an der, sagen wir mal, an der Zertifizierung des Ganzen. Es gibt verschiedene Abstufungen von...
Um das jetzt leichter zu machen für dich, befinden wir uns in einem überregionalen Traumazentrum.
Ja, genau. Also es gibt dann verschiedene Abstufungen, die von Traumazentrum und in dem höchsten sozusagen, was ein überregionales Traumazentrum darstellt, da hat man dann typischerweise zumindest einen Anästhesisten, einen Chirurgen, dann sinnvollerweise einen Radiologen im Schockraum, dann die Pflegekräfte, die zur Anästhesie gehören und die Pflegekräfte, die zum sozusagen zum Rettungsstellenteam gehören. Und dann kann man theoretisch auch noch mehr dabei haben. Also man könnte auch noch einen Neurochirurgen dabei haben, man könnte irgendwie einen allgemeinen Chirurgen und einen Unfallchirurgen haben, man könnte einen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen oder einen HNO-Arzt noch haben.
Wen braucht man im Schockraum nicht, Thomas?
Man braucht im Prinzip... Braucht man jeden, der dafür sorgen kann, dass die Versorgung schneller und reibungsloser funktioniert. Und jeden, der einfach nur das Ganze behindert, braucht man nicht. Also wenn der
Tobi
Augen
muss ist, raus. Nein, nein.
Tobi zum Beispiel habe ich noch nie gebraucht.
Okay, Frage. Jetzt nehmen wir den Fall, dass ein Patient irgendwie einen Verkehrsunfall hatte und dann steht im Raum, dass der einen Schlaganfall vorher entwickelt hat, würdest du den Neurologen in Schockraum dazu nehmen?
Im Zweifelsfall ja. Und das also kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie groß der Schockraum ist und ob da Platz ist oder wie auch immer. Aber im Zweifelsfall kann man den Neurologen dann dazu rufen, damit er sich von dem Ganzen auch schon mal ein Bild machen kann. Dann hat er auch schon mal direkt die Übergabe von dem erstversorgenden Team gehört. Und dann gehen einfach erfahrungsgemäß weniger Informationen verloren, als wenn man dann sich von Übergabe zu Übergabe hangelt. Und der Neurologe kann im Zweifelsfall auch noch im Rahmen der Erstversorgung und der ersten Diagnostik sagen, ob er da noch irgendwelche Spezifika benötigt.
Ja, dann nochmal für alle da draußen, das müsst ihr euch mal so vorstellen. Ihr kommt also vorangemeldet mit dem Patienten in den Schockraum gefahren oder Richtung Schockraum. Man wird ja manchmal schon fast draußen erwartet. Die Versichertenkarte wird einem schon abgenommen. Man läuft Richtung Schockraum und man kommt in diesen Raum rein. Da sind sehr viele Leute. Alle haben Röntgenschutzkittel an und es sieht alles sehr geordnet aus. Jeder hat seinen festen Platz. Ab und zu kleben ja auch so Buchstaben auf dem Boden, wo dann zum Beispiel draufsteht, ja, hier muss jetzt der Anästhesist hin, hier steht die Pflegekraft, hier darf sich der Rettungsdienst platzieren.
Ja, auch bei uns gibt es eine Verfahrensanweisung dazu in der Klinik.
Ist die eigentlich überall gleich oder habt ihr das bei euch?
Nee, die ist klinikintern, aber das ähnelt sich ja überall.
Ja.
Also der Anästhesist steht zum Beispiel logischerweise am Kopf.
Also ich habe jetzt hier gerade mal offen das Basisteam Schockraum fürs überregionale Traumazentrum. Und ich muss es kurz vorlesen, weil ich das echt, also es sind echt viele Leute. Und zwar haben wir den Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Das bist in dem Fall dann du. Dann haben wir einen Weiterbildungsassistenten in Orthopädie. Also das bist auch du.
Bin ich auch. Der andere ist mein Oberarzt.
Das ist dein
Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist dann mein Oberarzt.
Das ist dein Oberarzt. Und du bist der Weiterbildungsassistent.
Ich bin der Weiterbildungsassistent.
Das ist auch schön. Ein Facharzt für Anästhesiologie.
Ja.
Zwei Pflegekräfte in Notaufnahme. Also das bin ich.
Ja, du zählst für zwei.
Das ist richtig. Ich gehe auf diesen Witz gar nicht ein, weil ich wusste, dass das kommt. Ich war darauf vorbereitet. Eine Anästhesiepflegekraft, eine MTRA, die quasi röntgen soll.
Ja.
Genau. Erweitertes Team sind ein Facharzt, noch ein Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Wofür braucht ihr so viele Ärzte im Schockraum?
Weiß ich auch nicht.
Das verstehe ich auch nicht. Ein Oberarzt Anästhesie, ein Oberarzt Neurochirurgie, ein Oberarzt Radiologie, zwei OP-Pflegekräfte und Rufdienste. Und dann braucht man noch Gefäßchirurgie, Weiterbildung, Handchirurgie, Herz- und Thoraxchirurg, Mund-Kiefer-Chirurg, HNO, Augenarzt, Urologe, Gynäkologen, plastische Chirurgie und Kinderchirurgie, ja, für
Kinder.
Ja. Also eine Wahnsinnsanforderung. Wahnsinn, so viele Leute. Ich habe noch nie einen Neurochirurg im Schockraum gesehen.
Das ist nicht nur eine Empfehlung, also eine Empfehlung,
wer ja, es gibt schon Vorgaben, was sozusagen vorhanden sein muss.
Ja, okay.
Also wenn du keinen Neurochirurg hast im Haus, dann darfst du nicht überregionales Traumazentrum sein.
Ach so, der muss nur im Haus existieren.
Ja,
muss
es dann geben. Also ich weiß nicht, inwiefern das dann abgeprüft wird, ob die auch im Schockraum sind. Die werden ja jedenfalls aber dann auch alarmiert.
Stell mir immer vor, dass ab und zu mal so Probepatienten quasi von der DGU so eingeschleust werden.
Ja, wir haben ja schon so Begehungen, ne? Dann kommen die und gucken sich alles an, was wir so gemacht haben. Gucken sich vor allem die Dokumentation an, ein Audit.
Ja, nice. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir nochmal auf diese standardisierten Kurse eingehen würden, die ihr vorhin schon mal angesprochen habt.
Jetzt kann man natürlich sagen, du hast gerade schon das Wort ATLS benutzt. Was ist ATLS?
Ja, ATLS ist im Endeffekt, ist das eine, ja, wie soll man es sagen, eine Richtlinie oder so eine Handlungsempfehlung oder wie auch immer man es nennen will, eine Versorgungsempfehlung von potenziell schwer verletzten Patienten, die sich daran orientiert, dass man die akut lebensbedrohlichen Dinge so schnell wie möglich und in ihrer Bedrohlichkeit sozusagen abgestuft detektiert und behandelt.
Was heißt ATLS?
Advanced Trauma Life Support. Das ist vom American College of Surgeons ein entwickeltes Konzept aus, ich glaube, aus den 70er Jahren. Hättet ihr nicht gedacht, dass ich das weiß, ne?
Ja, ich hab's ja auch vor mir stehen hier. Ja, das ist aus den 70ern, das stimmt.
Ja.
Und jetzt habe ich gar keine Frage
mehr. Das ist die 1000-Mark-Frage jetzt gewesen. Dün, dün, dün.
Euro. Ja, und muss man so einen Kurs besuchen? Muss da jeder Unfallchirurg zu so einem Kurs?
Nee, ich glaube, das gehört nicht zur Facharzt-Weiterbildung dazu, dass man das gemacht haben muss. Es gibt aber, soweit ich das im Kopf habe, Vorgaben, die ich jetzt allerdings nicht ganz genau weiß, dass in einem überregionalen Traumazentrum, das ist ja ein Zertifikat, was sozusagen an ein Krankenhaus vergeben wird, da muss eine gewisse Anzahl von Leuten vorhanden sein, die diesen Kurs absolviert hat. Also es gibt einen sogenannten ATLS-Kurs, das ist ein zweitägiger Kurs, den habe ich auch mal gemacht, wo man diese Versorgungskonzepte beigebracht bekommt mit einer kleinen Abschlussprüfung und der ist dann für 5 Jahre gültig und dann muss man dann einen Auffrischungskurs machen.
Und was lernt ihr da so?
Im Endeffekt genau das, also Schwerverletztenversorgung in der Klinik.
Und ist das ein Kursformat, was jeder besuchen kann oder ist das nur für Ärzte oder nur für bestimmte Fachärzte geeignet?
Nee, es kann prinzipiell jeder Arzt besuchen. Das ist auch natürlich gerade für Ärzte, die in der Notaufnahme tätig sind, sinnvoll. Und vor allen Dingen dann natürlich für die mit Schwerverletztenversorgung potenziell zu tun haben. Es gibt, glaube ich, noch einen separaten Kurs für Pflegekräfte.
Ja, genau, aber für die Pflegekräfte heißt es dann Advanced Trauma Care for Nurse, also ATCN. Und in dem Kurs hast du dann wahrscheinlich verschiedene Leitlinien gelernt, die du dann anwenden wirst im Alltag wahrscheinlich?
Im Endeffekt ist das so, kann man sich das ein bisschen vorstellen wie so eine, ja, es ist kein ganz starrer Algorithmus, aber es ist sozusagen wie so eine Handlungsempfehlung.
Und hast du das Gefühl, dass sich der ATLS-Kurs jetzt irgendwie weitergebracht hat in deiner Arbeit?
Ja, also als ich den gemacht habe, ich habe den relativ früh gemacht, da war ich glaube ich noch im ersten oder zweiten Weiterbildungsjahr, da hat er mir auf jeden Fall was gebracht. Und also das ist halt einfach wie so eine gemeinsame Sprache und das kann man natürlich theoretisch auch alles lernen, ohne dass man diesen Kurs macht, aber der Kurs gibt einem da eine gewisse Struktur einfach nochmal in dem Ganzen.
Oh, Struktur, da sehe ich Felix Augen wieder funkeln, wenn ich Struktur höre.
Struktur ist geil.
Ihr könnt doch auch den ATLS-Kurs machen. Ich sehe doch ganz häufig, sehe ich Notfall-Sanitäter, die haben so ein ATLS, PTLS, AHA, LLS,
ja, es gibt aber auch einfach
Patches-Sammler. Ich habe zweimal ATLS, können wir einmal gegen PTLS tauschen. Bei Emo müsst ihr die Patches herhaben.
Na hier. Von Thomas.
Klar, ich habe bei meinem Kurs habe ich 20 mitgenommen, die verkaufe ich jetzt an den
meisten. So kann man uns auch Kohle nebenbei machen. Ja, eben.
Bisschen mit dem Podcast, ein bisschen Sticker verkaufen.
An all die rauszuhören, ich hätte noch
5 für 10 Euro. Ich gehe mal kurz die Nummer durch. Codewort ist
einfach eine E-Mail an Kontakt, Treffpunkt Checkraum und ihr wollt einen Patch haben.
Ja, den Patch. Wir nehmen Nummern ab 3-stellig an.
Aber gut, dass du das fragst auf alle Fälle.
Felix.
Ja, gut, dass du das fragst auf alle Fälle, weil ich habe nämlich auch noch einen Kumpel, der mal zu uns kommen wollte, der so ein bisschen über Kursformate sprechen wollte, die man als Rettungsfachpersonal machen kann. Wie zum Beispiel auch den ATLS, den es ja auch für Rettungsdienstpersonal gibt.
Auch ein Notfallpfleger?
Ja, da müsstest du dann deine Leute akquirieren.
Ich habe doch gar keine Leute. Meine Leute sitzen doch immer hier und erzählen was von Patches.
Probieren ihre Patches zu verkaufen.
Ja, den laden wir auch ein.
Ja, auf alle Fälle. Der hat auch richtig Bock drauf.
Ja, ich mach weiter. Das heißt, du bist gut vorbereitet, weil du irgendwie den ATLS-Kurs hast.
Ja.
Du hast einen Oberarzt an deiner Seite, wenn du Hilfe brauchst.
Genau.
Und du bist jetzt auch schon eigentlich erfahren in deinem Job, den du machst.
Erfahrener als andere. Aber natürlich nicht so erfahren wie mein Oberarzt.
Schleim.
Wenn ich jetzt mit dem Zettel zu dir komme und sage, pass auf, da kommt, jetzt spinnen wir mal einfach 70 km/h auf der Autobahn, das Fahrzeug hat sich mehrfach überschlagen und die kommen luftgebunden und der Patient sei instabil. Worauf bereitest du dich vor, jetzt so mental, kopfmäßig?
Ja, also grundsätzlich muss man, egal wie die Vorankündigung ist, natürlich immer auf alles vorbereitet sein, weil ich habe sowohl das eine als auch das andere schon erlebt, also sowohl, dass jemand angekündigt worden ist als ganz harmlos und dann aber sehr schwer verletzt war, als auch andersrum. Deswegen muss man halt sozusagen diesen Algorithmus im Kopf haben, der dann da abläuft. Und das ist auch was dann im Endeffekt alle Leute, die bei dieser Versorgung teilnehmen, im Kopf haben müssen. Und dann gibt es natürlich gewisse Sachen, die einfach sozusagen fest zugeteilt sind, wer dann was macht.
Okay, wenn du von Algorithmus sprichst, reden wir jetzt von ABCDE-Schema?
Genau, ne, das meine ich damit. Also das, in dem Sinne ja kein richtiger Algorithmus, sondern das ist sozusagen ein Handlungsleitfaden, der sich daran orientiert, was ist für den Patienten akut am gefährlichsten und woran wird er am schnellsten versterben, wenn er da ein Problem hat.
Ich glaube sogar, was ist sogar C, A, B, C, D, E, ne? Das ist Small C für Critical Bleeding.
Mhm, genau. Also ich glaube, dieses kleine C ist vor allem für die Präklinik ganz wichtig, einfach weil Leute wahrscheinlich so stumm fahren und gesagt haben, ja, A, B und dann aufs C, also erst bei C kommt ja erst der Kreislauf und bei A und B geht es ja eher um die Atmung und die Beatmung und dann einfach wahrscheinlich ignoriert haben, dass die Patienten eine spritzende Blutung haben, weil sie sich halt erst nach dem Schema F auf dieses Atmen gestürzt haben.
Genau.
Und ich meine, die meisten Patienten, wenn sie dann bei euch ankommen, die haben ja keine spritzende Blutung mehr, weil wir sie ja schon versorgt haben.
Richtig, aber es gibt, das ist genau der Punkt, also es gibt sozusagen zwei ganz zentrale Sachen, an denen man sich orientieren soll und das ist einmal ABCDE und auch in dieser Reihenfolge und das andere ist treat first or kills first und die spritzende Blutung, die ganz offensichtlich da ist, bringt natürlich relativ schnell den Patienten um, deswegen wenn man die sieht, dann sollte man die möglichst schnell zum Stillstand bringen.
Und warum? Das könnt ihr in unserer Folge über kritische Blutung hören.
Ja, total.
Ja, Daumen hoch.
Ja, man, das geht gar nicht bei Spotify, aber aber ruhig Daumen hoch.
Oder Herz oder was es da halt gibt.
Ja, danke Thomas für den Support. Hast du eigentlich unseren Podcast schon mal gehört? Beantworte die Frage einfach nicht. Okay.
Mich würde auch interessieren, worüber quatscht ihr eigentlich, wenn ihr so im Schockraum auf den Patienten wartet?
Wir bereiten uns natürlich darauf vor, was da
emotional
kommt. Emotional.
Ich meine, ist doch schön, du hast dann Zeit, dich vorzubereiten, du kannst, weiß ich nicht, schon Medikamente aufziehen oder so.
Wenn das sein muss, na klar, haben wir ja zum Glück, wir sind ja ein großes Schockraumteam und ich glaube, das ist das Gute dann an einem großen Schockraumteam, weil du sagst gerade, treat first, what kills first und ABCDE-Schema. Das heißt, prinzipiell und auch praktisch kann der Anästhesist ja schon das A-Problem lösen, wenn es denn ein A-Problem oder ein B-Problem gibt, während du dich um treat first, what kills first, nämlich irgendwie das amputierte Bein, was da vor sich hin sickert, vielleicht das Tourniquet nochmal fester ziehst oder irgendwas.
Genau, ja. Das ist definitiv der Vorteil von einem größeren Team, dass man sozusagen diese einzelnen Sachen so ein bisschen aufteilen kann. Vielleicht sollten wir aber erstmal sagen, was ABCDE überhaupt heißt.
Ja, und das war's schon wieder mit Teil 1 der schwerstverletzten Folge mit Unfallchirurg Thomas. Wie das Ganze weitergeht, was das ABCDE-Schema ist und noch viele weitere interessante Themen, die wir besprechen werden, das hört ihr dann in 2 Wochen. Weil, wie einige von euch bestimmt mitbekommen haben, ist uns eine Tonspur abhanden gekommen. Das muss jetzt alles ein bisschen aufwendiger nachproduziert werden. Und deswegen denke ich, gönnt uns mal die eine Woche mehr, die wir dann noch Zeit haben zum Schneiden, damit wir da das Beste rausholen können. Und damit geht's in 2 Wochen weiter.
Jetzt sind aber echt alle gespannt. Erzähl doch mal so von deinen Erfahrungen mit dem Polytraum.
Gibt keine.
Du hast doch bestimmt schon mal
Hattest du schon mal einen Polytraum im Schockraum?
Ja, klar.
Ja, klar. Das ist dumm. Das sind dumme Fragen, ja.